Es war ein schöner Tag, als 5000 Männer mit ihren Frauen und Kindern sich am See Genezareth hingesetzt haben, dann über mehrere Stunden hinweg die Botschaft von Jesus Christus gehört haben. Die waren so gefesselt, dass sie gar nicht mitbekommen haben, dass es schon Nacht wurde, dass es schon spät wurde, dass sie hungrig wurden. Und als dann Jesus aufgehört hatte, sind seine Jünger zu ihm gekommen. Dann haben die Menschen gesehen, wie die dann auf einmal so einen kleinen Jungen dahergezogen haben, der hat so einen kleinen Korb in der Hand gehabt. Und Jesus holt aus dem Korb was raus und verteilt es. Verteilt es und verteilt es. So sieht das Volk, aus dem einen Korb von dem Jungen, wo vielleicht genug wäre für eine Person, wurden auf einmal 5000 Menschen gespeist. Als dann alle satt geworden sind, sich die Leute in ihre Dörfer verteilt haben, ist dann in den nächsten Tagen dann Jesus wieder in einem der Dörfer am See Genezareth aufgestanden oder erschienen und hat mit den Leuten geredet. Und die Leute kamen zu ihm und haben gesagt, das wäre doch unser König. Stellt euch vor, wir sind irgendwo im Krieg und der wäre unser König. Wir bräuchten gar keinen Proviant mitzunehmen. Wir geben dem einen Korb Brot, der teilt uns das Brot. Wir kämpfen mit den Feinden, der wird dann irgendwo ein Feuer vom Himmel senden. Das wäre unser König. Wir müssen ihn zum König machen. Und Jesus wusste es. Diese wollen ihn mit Gewalt zum König machen. Denn wer ist ein besserer König als der, der große Wunder tun kann? Und die Botschaft, die dann Jesus gesagt hat, die war dann ganz anders, als das Volk es hören wollte. Und das lesen wir in Johannes Kapitel 6. Und das, was Jesus gesagt hat in Johannes Kapitel 6, war auf einmal so ganz anders. Es war nicht so irdisch, sondern es war auf einmal ganz geistlich, aber dann doch mit irdischen Worten. Und es war vielleicht für das Volk, ja, es war auch für das Volk sehr schwer zu verstehen. Wir lesen Johannes Kapitel 6, Verse 35 bis zu dem Vers 40. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Anschließend an dieses große Wunder der Speisung der 5000 redet Jesus von seinem Wesen als Brot des Lebens. Es ist das erste von den Ich-Bin-Worten, die insgesamt 7, man kann auch sagen 8-mal im Johannesevangelium vorkommen. Und hier deutet Jesus eine ganz interessante und besondere Lehre an. Zuallererst, was hier auffällt und wichtig ist, ist dieses Wort Ich Bin. Dieses Ich Bin geht zurück auf 2. Mose Kapitel 3, Vers 13. Da erscheint der Engel des Herrn in Form von Jesus, also es ist eine Erscheinung von Jesu, im Dornbusch dem Mose. Und in Vers 13 bis 14, 2. Mose Kapitel 3, Verse 13 bis 14, sehen wir, wie Gott sich dem Menschen offenbart hat. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie werden fragen, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Dieses Wort ich bin, nicht ich war, ich werde irgendwann mal sein, sondern ich bin. Von Anfang bis Ende, zu jeder Zeit bin ich, ist dieser Name Gottes. Und hier sagt Jesus eine Ausführung von diesem Namen Gottes. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin die Tür zum Vater, ich bin. Das ist diese Botschaft, die durch die Bibel geht, diese Botschaft, die auch Jesus hier auf der Erde auch immer wieder gesagt hat. Und die Juden damals haben sofort gewusst, was gemeint ist. Wir lesen in Johannes 8, Vers 58, sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Sie haben sofort verstanden, dieses Ich bin ist die Andeutung, er ist der Sohn Gottes, er ist Gott, hier mitten unter uns. Oder in Kapitel 18, Verse 3 bis 6, als dann die Rotte unter Judas in den Garten kam, alles dunkel war, mit den Fackeln standen sie da. Und dann lesen wir in Kapitel 18, Vers 3, nachdem nun Judas die Truppe von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Er stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Dieses kleine Wort, ich bin, ist dieser Beweis, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus wirklich Gott ist, der auf die Erde gekommen ist und unter uns gelebt hat. Und dieses Ich bin ist für uns ein Trost und eine Sicherheit, dass Jesus der Herr über jede Lebenslage ist. Bei Lazarus, als er gestorben ist, war Martha aufgelöst, hat gesagt, ja, was mache ich mit meinem Bruder? Er ist tot. Und Jesus sagt, er wird auferstehen. Und sie sagt, ja, er wird auferstehen am letzten Tag. Natürlich wird er auferstehen. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Hier, der vor dir steht, da ist die Auferstehung. Es ist die Kraft schlechthin. Alles, was du überhaupt nur irgendwo im Universum finden werdest, ist hier in Jesus versammelt. Und wenn wir uns mal vorstellen, dieser Jesus Christus, dieser ewige, allmächtige Gott, kommt auf die Erde, wandelt unter uns und wir haben eine Beziehung, wirklich ein Leben mit ihm. Und wir dürfen wissen, wir haben diesen Meister über uns. Wir haben diesen Meister als Gott, wir haben diesen Meister als Bruder. Und alles, was wir auch bitten können, wir kommen zu ihm. Und Jesus sagt, ich bin, ich kann dir helfen. Wenn wir sagen, Jesus, ich habe Probleme. Gott sagt, ich bin die Lösung für die Probleme. Gott, ich habe Sorgen. Ich bin die Lösung. Ich bin immer da. Ich kann alles. Ich bin allmächtig. Ich kann alles für dich tun, sagt Jesus. Und dieses ist diese Botschaft von dem Ich bin. Und hier möchte ich heute besonders auch noch auf das Wert legen, auf das Wort, das Brot des Lebens. Jesus sagt hier, ich bin das Brot des Lebens. Und in diesem Kapitel 6 nennt Jesus einige Eigenschaften von dem, was dieses Brot des Lebens bedeutet. In Vers 35 steht, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals mehr dürsten. In Vers 50, dieses ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Und Vers 56, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und hier ist es ja ganz interessant, dass Jesus in der Welt lebt, weltliche oder irdische Beispiele benutzt und die Leute denken, was meint Jesus damit? Wir sollen sein Fleisch essen, sein Blut trinken. Und die haben dann auch gesagt, ja, was ist es? Er sagt, wir können sein Fleisch essen, wir sollen sein Blut trinken. Was ist damit gemeint? Und natürlich war das nicht so gemeint, dass es jetzt bildlich ist, dass man jetzt einen Menschen isst oder auch das Blut trinkt. Es war klar, dass man das nicht darf. Aber was meint Jesus damit? Zuerst gibt Jesus erstmal eine allgemeine Definition, was das heißt, das Brot des Lebens, was es ist. Jemand, der von Irdischem isst, der wird immer hungrig. Er kann einmal essen, braucht einige Stunden später wieder was zu essen. Wir sind so wie Akkus, wir essen ein paar hundert Kalorien, wir haben dafür Energie, ein paar Sachen zu arbeiten, einige Tage einige Stunden zu leben und dann müssen wir wieder essen, um uns wieder Energie aufzusammeln. Und auch so Gerätschaften, Handys, irgendwelche Gerätschaften, die mit Akkus betrieben sind, die muss man aufladen, dann kann man sie einige Zeit ohne Stromnetz nutzen und dann kann man wieder sie ans Stromnetz anschließen und hoffen, dass sie wieder aufgeladen werden. Aber keiner von uns hat jemals gesagt, Mama, ich habe den Wasserhahn ausgetrunken oder Mama, ich habe den Strom leer gemacht aus der Steckdose, gibt keinen Strom mehr. Geht nicht, weil das ist die Quelle, da kommt ja alles her. funktioniert nicht, weil das Stromnetz und der Wasserhahn immer produziert. Und es ist dieser Vergleich, den wir auch hier in diesem Brot des Lebens haben. Es gibt dieses irdische Brot, wo man immer nur auftanken muss, wo man immer wieder essen muss. Aber in Jesus Christus ist das Brot des Lebens etwas, wo wir sagen können, wenn du einmal davon isst, bist du wirklich satt. Dann hast du nicht mehr Hunger nach anderen Dingen. Dann willst du nicht mehr andere Dinge haben. Und wenn du einmal wer an Jesus glaubt, den wird auch niemals mehr dürsten, weil er nicht mehr was anderes möchte. Jesus Christus ist diese nie versiegende Quelle der Kraft und der Energie, aus deren Kraft wir Tag für Tag auch leben können. Und was bedeutet jetzt oder was bedeuten jetzt diese Eigenschaften des Brotes? In Johannes 6, 51 bis 55 sagt Jesus das nochmal ganz deutlich. Vers 51 bis 55. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftige Speise und mein Blut ist wahrhaftiger Trank. Hier war einige Zeit die Auslegung, man hat gemeint, das wäre das Abendmahl. Jedes Mal, wenn man am Abendmahl teilnimmt, dann isst man vom Teil des Leibes Christi. Wenn man Wein trinkt, trinkt man das Blut des Leibes Christi. Und es ist auch dann das, was in der katholischen Kirche immer wieder gemacht wird. Also vor dem Abendmahl sagt man, hoc est corpus, das heißt, das ist der Leib. Und dann wird sozusagen durch die Transsubstitutionslehre gemeint, dass dieses Brot, die Oblaten, die da sind, der Wein, verwandelt wird in den Leib und das Blut Jesu Christi. Und jedes Mal, wenn er an dem Abendmahl teilnimmt, nimmt dann wirklich etwas von diesem Leib Christi. Und das Problem, auch was dadurch jetzt durch diesen Vers sozusagen dadurch noch weitergeführt wurde, wurde gesagt, sobald du von dem Fleisch isst, von dem Wein trinkst, nimmst du Heil in Empfang. Also du kannst sozusagen in Erfahrung des Heiles kommen, indem du an dem Abendmahl teilnimmst. Es ist ein großer Punkt der Sakramentenlehre, dass man sagt, sobald du etwas von diesem Abendmahl teilnimmst, empfängst du das Heil. Und wenn man das so auslegt, hier diese Worte, dass es das Abendmahl ist, dann muss man sagen, ja, theoretisch hättet ihr recht. Aber diese Verse hier spielen nicht auf das Abendmahl an und es wird hier nicht gesagt, sobald du am Abendmahl teilnimmst, dadurch nimmst du Heil in dich auf und kommst deswegen in den Himmel. Da würden wir einfach jedem Menschen auf der Erde ein Stück vom Abendmahlbrot geben und da würden wir alle in den Himmel kommen. Aber es ist ja nicht so, es funktioniert nicht so, sondern es ist hier etwas anders gemeint. Und hier sagt Jesus auch in Vers 63, es geht um den Geist. Es ist hier nicht dieses irdische, fleischliche gemeint damit, sondern es ist das Geistliche damit gemeint. Und hier ist mit diesem Trinken, mit dem Essen etwas gemeint, was eine andere Andeutung hat als das Abendmahl. Dieses Glauben ist das Trinken. Und das Trinken ist das Glauben. Das heißt, ich glaube, dass Jesus der Christus ist, der Messias, der von Gott auf die Erde gesandt wurde, um uns Menschen von unserer Sünde zu erlösen. Dass er gestorben ist am Kreuz von Golgatha, dass er auferstanden ist und heute zu Rechten des Vaters sitzt, um mir als Kind Gottes beizustehen. Das ist dieser Glaube, das ist es, was das Evangelium ausmacht, woran wir glauben müssen. Und das Essen des Fleisches ist folgendes. Jesus Christus ist das fleischgewordene Wort Gottes, wie es in Johannes 1 steht. Jesus kam als das Wort Gottes auf die Erde. Und wenn wir nehmen, Gott ist Geist, Wort ist Geist. Und jedes Mal, wenn wir in dem Wort Gottes lesen, essen wir ein Stück von dem Wesen Jesu Christi. Wir kopieren etwas aus dem Wesen Jesu Christi in uns hinein. Wenn wir unsere Haut anschauen, wer weiß von dieser Haut, was davon ist von dem Schnitzel, was ich vor 2 Tagen gegessen habe. Wenn ich auf meine Zähne schaue, das ist Milch von einer Kuh, das ich vor 3 Tagen getrunken habe. Es ist in mir drin, das, was ich gegessen habe. Es geht in meine DNA über. Meine DNA wird aufgebaut aus dem Essen, was ich vor einigen Tagen gegessen habe. Und so ist dieses, was ich esse, ein Teil von mir. Ich nehme es in mich auf. Es gibt mir Kraft, es gibt mir mein Aussehen, es gibt mir mein ganzes Wesen. Und das, was wir essen, im geistlichen Sinne jetzt geredet, was wir essen, das wird unser Wesen. Lesen wir aus dem Wort Gottes, dann gibt es einige Verse, die sich in unser Wesen eintragen. Da gibt es so einen Vers wie die Liebe, und diese Liebe wandelt sich in unser Wesen um. Und so wie in der Haut dann einige Zellen sind von anderen, die Bausteine von irgendwo einer Pflanze, die sich in uns einwandeln, so ist auch dann das Wort Gottes, diese Liebe, die sich in unser Herz einpflanzt und dann wirklich ein Teil von unserem Wesen wird. Und das ist dieses Essen von dem Wort Gottes, dieses Essen von Jesus Christus. Und es sollte auch wirklich uns ausmachen. Wir wollen Jesus Christus kennenlernen. Wir wollen Jesus Christus lieben lernen. Es soll wirklich ein Teil von uns selber werden. Und wenn dieses unser Wunsch ist, oder es sollte unser Wunsch sein, dass wirklich diese Umwandlung geschieht. Jesus Christus hat sich in dem Wort offenbart und es wandelt sich in uns herum. Es wandelt sich in unserem Wesen um und es wird zu einem Bild von uns selber. Und die andere Sache von dem Essen ist, dieses Essen gibt Kraft. Wenn wir nur so daherleben und sagen, oh, wir haben keine Kraft mehr, dann heißt es, dann geh doch essen. Und wenn wir sagen, oh, im Geistlichen habe ich keine Kraft, dann geh essen. Geh mal so richtig mal 3 Kapitel verspeisen und dann wirst du Kraft haben. Dann wirst du wirklich Energie haben, um weiterzuleben. Und da gibt es viele Einwände, wie man sagt zum Beispiel, ja, ich verstehe doch sowieso nicht, was ich essen werde. Ich verstehe doch sowieso nicht, was ich lese. Ja, wer von euch weiß ganz genau, was in seinem Essen drin ist und trotzdem isst ihr? Es hat nichts damit zu tun, ob du es verstehst, sondern ess, du brauchst die Kraft, ob du es verstehst oder nicht. Oder die andere Sache ist, ja, ich merke mir doch eh nicht alles, was ich in dem Wort Gottes lese. Es hört sich dann für mich so an, wie wenn jemand sagen würde, ja, ich werde doch sowieso nicht alles essen auf der Welt essen, wozu soll ich essen, macht doch keinen Sinn. Ja, sagt keiner, ich will trotzdem essen. Und genauso, ja, ich merke mir nicht alles. Ja, aber ich will trotzdem essen, um im Glauben weiterzukommen. Oder wenn man sagt, ja, wenn ich das Wort lese, es gibt mir keine Kraft. Das ist genauso, wie man sagt, ja, wenn ich 3 Kilo Mehl esse, gibt mir auch keine Kraft. Ja, natürlich gibt es keine Kraft. Du musst es ja vorbereiten, du musst dich damit beschäftigen, du musst vielleicht ein Brot rausbacken, du musst vielleicht einen Kuchen daraus machen, das gibt dann Kraft. Aber 3 Kilo Mehl einfach runterschlucken ist nicht gesund. Genauso, sich einfach nur grob so mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, ein bisschen so drüber lesen und sagen, ja, natürlich gibt es keine Kraft. Du musst dich damit beschäftigen. Du musst auch mal was Schönes daraus machen, mal ein paar Verse zusammenstellen, mal dich ein bisschen mehr damit beschäftigen. Und die andere Sache ist auch, dass man manchmal sagt, ich werde dadurch nicht satt. Ja, mit ein bisschen Knäckebrot wird man auch nicht satt. Je weiter man im Glauben kommt, je länger man mit Jesus zusammenlebt, desto bessere Nahrung braucht man, desto begieriger muss man auch auf die tieferen Wahrheiten des Wortes, auf die komplizierteren Sachen hineingehen und diese auch lernen. Das hier ist es, was Jesus hier in dem Kapitel 6 über das Brot sagt. Das, was Jesus hier zusammenfasst, was das Brot ausmacht. Und Jesus geht in seiner Rede weiter. Er hat gesagt, ich bin das Brot. Wer mich isst, der wird ewiges Leben haben. Und dann sagt Jesus weiter, jetzt hier in Johannes 6, Vers 36, in diesem Abschnitt, den ich am Anfang gelesen habe, schwenkt er um auf einen anderen Gedanken. Aber ich habe es euch doch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Dieses Volk hat das gehört. Dieses Volk hat diese Botschaft von dem Wort Gottes gehört. Diese Botschaft von Jesus Christus. Und wie ist das Volk damit umgegangen? Viele davon haben nicht geglaubt. Wir lesen dann auch am Ende von dem Kapitel, dass viele gesagt haben, was ist das für eine schwere Rede? Wir können Jesus doch gar nicht glauben, dass er sowas sagt. Und hier sagt Jesus in dieser Warnung, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und diese Warnung wiederholt Jesus noch einmal und noch ein zweites Mal. Vers 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und Vers 65, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Und hier ist schon mal wieder eine Warnung ausgesprochen. Denk nicht, dass es von dir abhängt, ob du in den Himmel kommst. Denk auch nicht, dass es von dir abhängt, dass du dich bekehren kannst. Hier wird ganz klar gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn, der Vater wirkt es. Und was hier interessant ist, das ist eine Warnung an die, die sagen, statistisch gesehen wird jeder von uns ungefähr mit 75, 80 Jahren da sterben und statistisch gesehen bekommen die meisten Menschen in ihrem Leben mit, dass sie bald sterben werden. Dann werde ich kurz vor meinem Tod sagen, Gott, ich will mich bekehren, ich komme zu dir, du hast ja gesagt, du nimmst mich auf, du musst mich jetzt aufnehmen, ich komme zu dir in den Himmel. Aber hier warnt Jesus und sagt, nein, es ist nicht so. Wenn du kommst, du wirst auf jeden Fall angenommen. Aber du kannst nur kommen, wenn der Vater dich zieht. Bei manchen Leuten ist es zweimal, vielleicht sogar dreimal. Aber irgendwann mal ist es dann vorbei. Und es gibt Erzählungen von vielen Menschen, die sagen, ich will gern zu Gott kommen, aber ich habe dreimal Nein gesagt. Und jetzt ist es in mir kalt. Und ich würde gerne, aber der Vater zieht mich nicht. Ich habe nicht mehr die Möglichkeit. Deswegen geht aus diesem Vers diese Botschaft heraus, sobald du gerufen bist, sobald Gott zu dir sagt, komm und bekehre dich, komm und tue Buße, dann tu es sofort, weil du weißt nicht, ob es nochmal passieren wird. Du weißt nicht, ob du doch einmal gerufen wirst. Und das Problem, sagt man, ist ja oft, du weißt ja nicht, wann du sterben wirst. Du weißt ja nicht, dass vielleicht kannst du ja morgen sterben. Was aber noch schlimmer ist, wenn du am Leben bleibst und dann niemals mehr gerufen wirst. Wenn du dann 70 Jahre deines Lebens noch zu leben hast und dich jeden Tag darüber ärgerst, warum habe ich nicht damals die Buße getan? Warum habe ich damals nicht bekehrt? Und jetzt kann ich nicht mehr. Und dieses ist genauso schlimm, wie wenn am nächsten Tag sterben zu müssen. Und diese Gefahr muss man beachten. Diese Gefahr sagt auch Jesus hier. Es ist nicht so, dass wir einfach sagen können, Gott, jetzt komme ich zu dir und du musst mich aufnehmen. Nein, es ist das Reden des Vaters. Wie spüren wir es? Vers 45. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, der kommt zu mir. Sobald die Botschaft erklingt, sobald jemand predigt und es in deinem Herzen Anklang findet, in dem Moment ruft dich der Vater. Und in diesem Moment wünsche ich dir, der du noch nicht bekehrt und wiedergeboren bist, dass du dann sofort wirkst, dass du sofort darauf reagierst und dann auch handelst, was auch Gott dir auch aufgebietet, nämlich Buße zu tun und an das Evangelium zu glauben. In Vers 38 lesen wir weiter, wie das Wesen Jesu war. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und es ist jetzt hier so ein Übergang zu Vers 39 und Vers 40. Und hier möchte ich einfach nur auslegen, Jesus war vollkommener Gott. Jesus war Gott hier auf der Erde. Er hätte sagen können, ich kann machen, was ich will. Wir können heute nicht sagen, ich kann machen, was ich will. Wenn ich jetzt auf einmal jetzt möchte, dass mir jetzt 1000 Engel helfen, ich will, na und? Ja, was bringt es? Jesus hätte gesagt, ich will, dass mir jetzt hier 12 Legionen Engel helfen, die wären alle da gewesen. Und wenn ich sage, ich will jetzt, dass ich mehr Brot habe, nun gut, dass ich will. Aber Jesus hat gesagt, ich will, dass er mehr Brot ist und es war mehr Brot da. Und trotzdem hat Jesus gesagt, ich bin nicht hier, dass ich meinen Willen tue. Ich bin hier, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und wenn Jesus als Gott sowas sagt, was sagen wir als Menschen? Ich bin hier, um mich selbst zu verwirklichen. Oder sagen wir, ich bin hier, um den Willen Gottes zu tun. Ich lebe hier auf der Erde mit dem Ziel, um den Willen Gottes zu tun. Ist das unser Ziel? Hoffentlich. Es wäre so schön. Denn diese Verbindung, die wir mit Gott haben, die ist so herrlich. Und Verse 39 bis 40 sagen uns, wie herrlich das ist, was Gott im Gegenzug dafür tut, dass wir ihm nachfolgen. Vers 39 und 40. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Welche Ansicht, welches Bild haben wir von Gott, unserem Vater? Denken wir, Gott sitzt oben im Himmel und hofft, dass wir nur einen Fehler machen und sagt er so, jetzt kommst du nicht mehr in den Himmel, selber schuld. Oder ist Gott für uns ein Vater, der wie ein kleines Kind bei der Hand nimmt, es um die Pfützen herumführt, auch mal trägt und sagt, oh, hier musst du rumgehen, da behüte ich dich davor, hier, gehen wir mal auf die Seite. Welches Bild haben wir von Gott? Und hier wird uns im Bild gezeigt, Gott ist einer, der sich um uns kümmert. Er ist nicht einer, der uns die Sünden heraussucht, um uns ja noch in die Hölle runterzuschicken, sondern er ist der, der möchte, dass wir in den Himmel kommen. Es ist der Wille des Vaters, es ist der Wille Jesu Christi, dass wir in den Himmel kommen. Und ich hoffe, dass jetzt keiner von uns sagt, naja, wenn Gott will, dann mach das halt und dann kann ich halt sündigen und dem Teufel dienen. Das geht nicht. Wer sowas behauptet, dem, ich weiß nicht, der wird niemals in den Himmel kommen, weil so solche Gedanken, die können nicht normal sein. Jeder, der an diese Verse glaubt, glaubt auch daran, dass Gott gesagt hat, ohne Heiligung ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und genauso wie wir fest daran glauben können, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, genauso wie wir daran glauben können, wo Gott gesagt hat, es ist unmöglich, ohne Heiligung Gott zu gefallen, genauso dürfen wir auch glauben, dass Jesus gesagt hat, dass Gott gesagt hat, das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und dieses dürfen wir auch Gott vertrauen. Wir dürfen so fest, wie wir uns auch wünschen, ein heiliges Leben zu führen, genauso fest dürfen wir auch auf Gott vertrauen und wissen, Gott wird dafür sorgen, dass ich auch in den Himmel komme. Er wird mich auf Wege führen, er wird seine Kraft dazu einsetzen, um mich in den Himmel zu bringen. Und ich denke, diese Erkenntnis braucht jeder von uns. Diese Erkenntnis, dass wir einen Gott haben, der sich um uns kümmert. Ein Gott, der uns... Und es ist so, dass wir nicht hier zwischen zwei Broten entscheiden müssen. Entweder wir vertrauen darauf, dass Gott uns führt, oder wir führen ein heiliges Leben und meinen, ja, Gott soll einfach selber seine Sachen machen. Nein, es sind diese beiden Brote, diese vollkommene Speise, die in unserem christlichen Leben da sind. Unsere volle Verantwortung, aber auch wissen, Gott hat seine Verantwortung und er macht auch das, was er verspricht. Und diese Botschaft, die Jesus ganz am Schluss in diesem Abschnitt sagt, in Vers 40, heißt er, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und jeder, der hier im Saal wiedergeboren ist, du hast ewiges Leben. Vergiss nicht, du hast das ewige Leben jetzt in dem Augenblick in deinem Herzen. Und so wie wenn du eine Perle bei dir zu Hause hast, sei vorsichtig damit. Versuche, schau darauf, dass niemand es dir wegnimmt. Schau, dass du die bewahrst in einem schönen, heiligen Leben. So wie du Schmuck in einer schönen Box aufbewahrst, so muss auch das ewige Leben in einem heiligen Leben aufbewahrt werden. Und diese Hoffnung, die haben wir, dass Jesus Christus versprochen hat, er wird uns das ewige Leben geben. Und unsere Aufgabe ist es, in dem Zug dieses ewige Leben auch in unserem Herzen zu bewahren. Zum Schluss möchte ich nochmal zusammenfassen, was hier in diesem Abschnitt von Jesus auch gesagt wurde. Jesus ist der Gott, der sagt, ich bin, der alles kann, der überall immer der Meister für alle Fragen ist. Aus dem Wort Gottes, aus dem Brot des Lebens können wir die Kraft schöpfen. Wir können aus dem Wort Gottes die Kraft schöpfen, so dass es auch ein Teil von unserem Wesen wird. Dann hat Jesus gesagt, man kann nicht kommen, wenn der Vater nicht ruft. Deswegen, sobald dich der Vater ruft, komme sofort. Dann der Wille, was Jesus gesagt hat, ich will den Willen des Vaters tun. Dass auch wir solche sind, die wir sagen, Gott, ich will deinen Willen tun. Und dann, wir dürfen Gott danken, dass er gesagt hat, oder dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Und wir dürfen Gott danken, dass er uns auch auferwecken wird am letzten Tag. Amen.